Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Mehr Gas, weniger Flüchtlinge. Das ist der Kern des Deals, den Libyen am Wochenende mit Italien geschlossen hat. Ob der Plan für die Italiener aufgehen kann, das besprechen wir hier gleich. Außerdem geht es in die Türkei. Dort will Präsident Erdogan nochmal kandidieren, obwohl es die Verfassung eigentlich nicht zulässt. Und wir blicken nach Großbritannien. 3 Jahre nach dem Brexit hält ein Großteil der Briten den EU-Austritt für einen Fehler. Italiens Beziehungen zu Libyen sind traditionell sehr eng. Jetzt dürfte das Verhältnis zur ehemaligen Kolonie aber noch mal stärker werden. Am Wochenende ist Italiens Premierministerin Meloni nach Tripolis gereist, um mit den Libyern einen Deal zu schließen. Meloni hat mit dem libyschen Staatspräsidenten ein etwa 7 Milliarden schweres Investitionsprogramm beschlossen. Und dabei geht es um Gas, Libyens wichtigsten Rohstoff. In den nächsten Jahren will Italiens Energiekonzern 2 Lagerstätten vor der libyschen Küste erschließen. Gas ist allerdings nur ein Teil des Deals. Die Rechtsaußenregierung Melonis will außerdem verhindern, dass sich weitere Flüchtlingsschiffe von Libyen auf den Weg nach Italien machen. Und zwar durch stärkere, aufgerüstete libysche Küstenwache. Mirko Kalbert ist Journalist und berichtet aus Nordafrika und dem Mittleren Osten. Herr Kalbert, lassen Sie uns erstmal über das Gas sprechen. Wie wichtig könnte Libyen für die italienische Energieversorgung werden?
Guten Morgen, Herr Götzke. Ich glaube, Libyen hat zusammen mit Algerien auf jeden Fall die Chance, Russland zu ersetzen. Und das ist auch der italienische Plan. Es werden ja ab 2026 21 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag vor der Küste gefördert. Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was jetzt schon gefördert wird. Italien fördert 80% des libyschen Gases. ist jetzt der größte Energiepartner Libyens geworden und hat alleine auch mit dem vor 2 Wochen in Algerien geschlossenen Vertrag über 7,4 Milliarden Euro, die investiert werden in Algerien und in Libyen, ersetzt fast 90% des russischen Gases. Insofern die Partnerschaft, die man mit Nordafrika eingehen möchte, ist auf jeden Fall, soll auf jeden Fall Russland ersetzen. Und ich glaube, Italien möchte sich auch zum Energiehub Europas machen, muss dafür noch die noch zu wenigen Kapazitäten der italienischen Pipelines ergänzen. Aber das ist ein ganz großer strategischer Zug, der jetzt gerade in den letzten 2 Wochen geschehen ist.
Jetzt ist Libyen in 2 Teile mit 2 Regierungen gespalten. Es herrscht zwar Waffenruhe, aber kann so ein Land überhaupt ein halbwegs zuverlässiger Partner sein?
Das ist eine Wette, die italienische Regierung nun begonnen hat. Und sie glaubt, keine Alternative zu haben, schon durch das Thema Migration, das wir auch noch besprechen werden. Die nimmt natürlich zu, denn die Wirtschaftskrisen in Nordafrika, in Algerien, im benachbarten Tunesien, aber auch in Libyen werden dazu führen, dass weiterhin viele, viele Menschen nach Italien kommen werden. Man hofft, dass man diese Spaltung des Landes, die durch den Bürgerkrieg begonnen wurde, dass man die zumindest so halten kann. Und Italien hat es zumindest geschafft, die sogenannte Greenstream Pipeline, die aus Libyen nach Sizilien Gas bringt, über den ganzen Bürgerkrieg hinweg am Laufen zu halten. Also man ist erfahren damit, in dieser Milizenlandschaft Libyens zurechtzukommen. Nur ist natürlich die große Gefahr, dass man damit nur einen Waffenstillstand zementiert. Wenn diese Zeit nicht genutzt wird, der nächsten 2-3 Jahre, dann kann natürlich bei neuen geopolitischen Krisen, dieser Bürgerkrieg wieder ausbrechen. Und das zeigt ja auch schon die Anwesenheit von Wagner-Milizen, also von den Söldnern der russischen Sicherheitsfirma Wagner, dass es auch noch ganz andere Interessen im Lande gibt. Die Türkei ist auch militärisch vertreten. Also das ist ein Verbandsspiel.
Zweiter Punkt des Deals ist, wie gesagt, die Flüchtlingspolitik. Libyens Grenzschutz soll Flüchtlingsboote stärker vor dem Aufbruch nach Europa aufhalten. Wie genau stellen sich das die Italiener vor?
Ja, Europa schickt Italien vor, auch wenn man Italien eigentlich ja mit den mit diesen Massen, die gekommen sind, alleine gelassen hat. Das heißt, die Flüchtlinge, Migrantinnen wurden nicht verteilt nach Europa. Die meisten sind einfach in Italien in den Camps geblieben. Und die Antwort der Regierung war auch vor der neuen rechten Regierung, die libysche Marine aufzurüsten. Das sind jetzt schon mehr als 2 Dutzend alte italienische Patrouillenboote im Einsatz, die eigentlich auch dafür völlig ungeeignet sind. Man hat der Regierung von Sarraj, der libyschen Regierung, erlaubt, die Sicherheits-, also die Rettungszone auf 75 Meilen vor der Küste auszuweiten, was ein Unding ist, weil die libysche Küstenwache dieses Gebiet gar nicht abdecken kann. Und man wollte damit die privaten Rettungsorganisationen vertreiben und hofft, dass dieses Thema sich dadurch erledigt, dass man die Migrantinnen zurück in die Lager in Libyen schickt. Und ja, dass das Thema dadurch erledigt ist, weil eben keiner genau hinschaut. Das ist insofern ein sehr zynisches Spiel und auch unnötig, dass das Leiden so verlängert wird, denn ich glaube, dieser Energiedeal, den Europa, den Italien für Europa abschließt, der müsste eigentlich das moralische Selbstverständnis beinhalten, dass man sich jetzt mehr um die Migranten kümmert und die Lage in den Camps verbessert, denn dort herrscht weiterhin Terror, Erpressung. Die Leute werden gefoltert, damit die Firmen aus der Heimat Geld schicken. Das ist alles geblieben. Und ich glaube, dieser Energiedeal, diese neue Partnerschaft Europas fordert das geradezu heraus, dass man jetzt da genauer hinschaut.
Italien hat einen Gas- und Migrationsdeal mit Libyen abgeschlossen. Über die Details sprach ich mit dem Journalisten Mirko Kalbert. Und die schlechte Qualität der Leitung bitten wir zu entschuldigen. Der türkische Präsident Recep Erdogan dürfte eigentlich bei den Wahlen im Frühsommer gar nicht mehr antreten. Mehr als 2 Amtszeiten lässt die Verfassung nicht zu. Diese eigentlich sehr klare Regel versucht Erdogan mit einem wahltaktischen Trick zu umgehen. Der Präsident hat nämlich die Wahlen um ein paar Wochen vorgezogen. Offiziell, um landesweite Schulprüfungen nicht zu stören. De facto könnte ein Vorziehen der Wahl eine 3. Amtszeit erlauben. Die türkische Opposition sieht das allerdings anders. Gestern hat das Bündnis aus 6 Oppositionsparteien sein Wahlprogramm vorgestellt. Der Kern dabei, sie will das von Erdogan eingeführte Präsidialsystem wieder abschaffen. Susanne Güsten berichtet über den Streit über dessen 3. Amtszeit.
Der Streit dreht sich um die noch relativ neue türkische Verfassung. Sie ist seit 5 Jahren in Kraft und legt eine Höchstgrenze von 2 Amtszeiten für den Staatspräsidenten fest. Weil Recep Tayyip Erdogan bereits 2014 zum Präsidenten gewählt und 2018 im Amt bestätigt wurde, könne er jetzt nicht noch einmal antreten, sagt die Opposition. Kompliziert wird die Lage dadurch, dass die Wahlen zu Parlament und Präsidentenamt vom turnusgemäßen Termin am 18. Juni auf den 14. Mai vorgezogen werden sollen. Unter bestimmten Bedingungen dürfte Erdogan dann tatsächlich noch einmal kandidieren, erläutert die Verfassungsrechtlerin Serap Yazıcı, nämlich wenn die Entscheidung über den neuen Wahltermin vom Parlament gefällt werde. Paragraph 106 Artikel 3 der Verfassung besagt, wenn das Parlament diesen Beschluss innerhalb der 2. Amtsperiode des Präsidenten fasst, dann erwächst diesem Präsidenten daraus das Recht, für eine 3. Amtszeit zu kandidieren. Das ist so geregelt, weil das Parlament mit dem Beschluss zur Neuwahl die Amtszeit des Präsidenten verkürzt und damit sein verfassungsmäßiges Recht beschneidet, 2 komplette Amtszeiten zu absolvieren. Durch die Vorverlegung der Wahl um ein paar Wochen bekäme Erdogan also das Recht auf eine 3. Kandidatur. Allerdings nur dann, wenn diese Vorverlegung vom Parlament beschlossen wird. Dazu bedarf es einer Mehrheit von 3/5 aller Abgeordneten in der Volksvertretung. Und die bekommt Erdogan nicht zusammen, weil die Opposition ihre Zustimmung verweigert. Deshalb will Erdogan nun das Parlament auflösen, um im Mai wählen zu lassen. Hier hat die Sache allerdings einen Haken, wie Verfassungsrechtlerin Yazıcı im YouTube-Kanal der kritischen Journalistin Ezo Özer erläutert. Im Artikel 2, der das Recht des Präsidenten regelt, das Parlament aufzulösen, ist keine Rede von einer dritten Amtszeit des Präsidenten. Warum? Weil es ja der Präsident selbst ist, der damit seine Amtszeit verkürzt. Zusammenfassend sei die verfassungsrechtliche Lage völlig klar, sagt die Juristin. Nur wenn das Parlament die Neuwahl beschließe, dürfe Erdogan noch einmal kandidieren, sonst nicht. Diese Position vertritt auch das Bündnis von 6 Oppositionsparteien, das einen gemeinsamen Kandidaten gegen Erdogan ins Rennen schicken will. In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärte das Bündnis:
Die Verfassung lässt keinen Zweifel zu, dass Herr Erdogan am 14. Mai nicht noch einmal als Staatspräsident kandidieren darf, wenn das nicht vom Parlament beschlossen wird. Dass er nun entgegen der Verfassung seine dritte Kandidatur verkündet, ist eine weitere schwarze Seite in der Geschichte unserer Demokratie.
Erdogan selbst sieht das anders und beruft sich in seiner Argumentation ebenfalls auf die Verfassung.
Die Türkei ist mit den Wahlen vom 2018 zu einem neuen Regierungssystem übergegangen. Und damit ist die Uhr auf Null gestellt worden. Sowohl logisch als auch juristisch ist der 2018 gewählte Staatspräsident der erste Präsident in diesem neuen System.
Und deshalb dürfe er natürlich für eine weitere Amtszeit kandidieren. Ganz gleich, wann die Wahlen stattfinden und von wem sie beschlossen werden, argumentiert der Staatspräsident. Mehrere Oppositionspolitiker haben angekündigt, juristische Mittel dagegen einzulegen, bei der Wahlkommission und beim Verfassungsgericht. Die Erfolgsaussichten sind freilich gering, sind beide Institutionen doch weitgehend mit Erdogan-Anhängern besetzt. Nach langen Beratungen rang sich das Oppositionsbündnis deshalb zu dieser Entscheidung durch.
Wir teilen der Öffentlichkeit hiermit mit, dass wir diesen Verstoß gegen die Verfassung verurteilen und dass wir dennoch an dieser von Erdogan angesetzten Wahl am 14. Mai teilnehmen werden, um dieses System der Rechtlosigkeit zu beenden.
Die Opposition tritt also unter Protest gegen Erdogan an. Einen Kandidaten hat sie rund 100 Tage vor dem Wahltermin allerdings noch nicht präsentiert.
Der türkische Präsident Erdogan will nochmal kandidieren, obwohl es die Verfassung eigentlich nicht zulässt. Susanne Güsten berichtete aus Istanbul. Vor genau 3 Jahren ist Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten. Dass das vielleicht keine so gute Idee war, merken immer mehr Britinnen und Briten gerade. Es fehlt an Arbeitskräften, an Medikamenten aus der EU und allen möglichen anderen Waren. Die Inflation ist auch höher als in den meisten anderen EU-Staaten. Analysten gehen davon aus, dass der Brexit die Briten ärmer gemacht hat. Das alles spiegelt sich auch in Umfragen wieder. Nur 30% der Briten halten den Brexit noch für richtig. Mehr als 60% wünschen sich eine Wiederholung des Referendums. Welche Antworten die Politik auf diesen Stimmungswandel hat, möchte ich mit unserer Korrespondentin Christine Heuer in London besprechen. Frau Heuer, was sind denn die wesentlichen Gründe für den Stimmungswandel? Sind die Nachteile des Austritts jetzt einfach zu offensichtlich geworden?
Ganz offensichtlich ist die große Wirtschaftskrise hier. Wir haben gerade heute gehört, dass der IWF sagt, das Königreich sei die einzige große Volkswirtschaft, die dieses Jahr schrumpfen wird. Selbst Russland steht also mittlerweile besser da als Großbritannien. Jetzt muss man sagen, Krise ist überall, auch in der EU. Und die Regierung wiederholt hier wie ein Mantra, Schuld an der Lage seien eben der Krieg, die Energiepreise, die Inflation, alles auch eine Folge der Pandemie. Aber Ökonomen sagen, der Brexit ist eben das Schippchen mehr obendrauf. Die Bürger verstehen allmählich, wenn man sich vom größten Handelspartner in direkter Nachbarschaft trennt, dann wirkt sich das am Ende eben auch in ihrem Alltag negativ aus. Und deshalb macht in Großbritannien gerade ein neues Wort die Runde, Brexit. Es geht nicht darum, das Referendum zu wiederholen, das muss man dazu sagen, aber es stimmt, dass inzwischen 2/3 der Briten und darunter eben auch viele, die für den Brexit gestimmt haben, ihn inzwischen für einen Fehler halten.
Wie massiv sind denn die Probleme, die ökonomischen, die sich allein mit dem Brexit erklären lassen?
Das ist ganz schwer. Man kann eigentlich den Brexit da nicht isoliert betrachten. Er steckt bloß in sehr vielen Bereichen immer mit drin. Und Ökonomen versuchen, diesen Brexit-Anteil irgendwie zu beziffern. Da wird dann immer wieder die Zahl genannt, die das Pendant zum Statistischen Bundesamt hier in Großbritannien veröffentlicht hat, dass nämlich der Brexit das Königreich mittelfristig 4% seines Bruttoinlandsprodukts kostet.
Wie gehen denn die regierenden Tories damit um? Wie versuchen sie den Briten den Brexit noch zum Erfolg zu erklären?
Na, die Regierung sagt, und zwar unabhängig, wer da gerade Premierminister ist, dass die Brexit-Dividende noch kommt, dass sie entfesselt werden müsse. Schlagwort Singapur an der Themse, also weniger Regulierung, dann würden die Investoren kommen. Das neueste Projekt ist die sogenannte Bonfire Bill, ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass bis Jahresende alle Regelungen aus EU-Zeiten aus dem britischen Register gestrichen werden. Da geht es um mindestens 2400 Gesetze, von denen keiner weiß, wie sie ersetzt werden sollen in so kurzer Zeit. Manche Beobachter sagen, das ist reiner Populismus. Aber die Regierung kommt damit bei den Hardcore-Brexiteers auch im Parlament. Die sind wichtig, die spielen eine große Rolle, die haben Einfluss. Bei denen kommt die Regierung mit solchen Vorhaben einfach gut an.
Welche Folgen könnte denn ein solches Ende aller EU-Gesetze haben? Das klingt ja nach Chaos.
Ja, da droht Chaos, jedenfalls für den Fall, dass nicht gleichzeitig diese alten Regelungen durch neue, in Anführungszeichen, rein britische Gesetze ersetzt werden. Manche Umweltstandards zum Beispiel oder Arbeitnehmerrechte werden dann vielleicht eben nicht erneuert, sondern schlicht abgeschafft. Dann weiß keiner mehr, worauf er sich überhaupt verlassen kann. Das Problem ist also nicht, dass die Briten die EU-Regeln verändern möchten. Das Problem ist, dass Beamte und Gesetzgeber es kaum schaffen können, tausende Gesetze in gerade mal 11 Monaten zu sichten, zu bearbeiten und dann durch neue Gesetze zu ersetzen. Wir sind gespannt, wie das ausgeht.
Die oppositionelle Labour-Partei könnte ja von diesem Stimmungswandel profitieren, indem sie für einen Wiedereintritt in die EU sich positioniert. Ist das bei Labour abzusehen?
Nein, ganz im Gegenteil. Labour schließt eine Rückkehr in die EU genauso kategorisch aus, wie die Tories das tun. Labour-Chef Keir Starmer wiederholt das wie ein Versprechen. Und wir dürfen nicht vergessen, 2024 wird es hier Wahlen geben. Starmer schließt auch eine Rückkehr in Binnenmarkt und Zollunion aus. Er sagt das immer wieder. Er sagt, er wolle den Brexit zu einem Erfolg machen und Labour könne das. Das ist im Grunde, ehrlich gesagt, Tory-Rhetorik. Also da unterscheiden sich die Parteien, die beiden großen Parteien, in dem, was sie den Menschen versprechen. Nicht.
Warum nutzen gerade Labour diese Chance nicht, mit einem Werben für ein zweites Referendum zum Beispiel, um damit zu punkten?
Das hat vor allem wahltaktische Gründe. Wenn wir uns erinnern, 2019, Boris Johnson hat diesen haushohen Sieg bei den Wahlen eingefahren, vor allen Dingen, weil er Labour-Hochburgen im Nordwesten Englands gewonnen hat, also diese sogenannte Red Wall. Da muss beim nächsten Mal Labour deutlich vorn liegen, wenn Starmer in Downing Street einziehen möchte. Nun sagen manche Beobachter, dass er sich deshalb nicht traut, den Brexit im Wahlkampf offensiv anders als die Regierungspartei, die Konservative, zu thematisieren. Das sei ein schwerer Fehler, weil es erstens nicht ehrlich ist zu behaupten, dass der Brexit noch ein Riesenerfolg werden kann und weil er auch die vielen Remainer, die es ja im Land gibt, auf diese Art und Weise natürlich nicht mitnimmt. Zur Wahrheit gehört aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, die Leute haben vielleicht die Nase voll vom Brexit oder viele von denen. Der Brexit hat das Land gespalten, es war eine schwere Zeit. In diesen Fluss wollen die Briten nicht noch einmal steigen. Es ist gut möglich, dass immer mehr Wähler hier den Brexit nachträglich für falsch halten, dass sie mit einem Kater aufwachen, dass sie bereuen vielleicht. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie ihn mehrheitlich rückgängig machen wollen.
Eine Mehrheit der Briten hält den Brexit inzwischen für einen Fehler. Warum weder Regierung noch Opposition darauf reagieren, das habe ich mit unserer Korrespondentin Christine Heuer besprochen. Vielen Dank. Das war Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.